Welcome to Last Exit with Valerie Springer on Campus and City Radio 94.4.
Ich begrüße euch. Danke, dass ihr wieder dabei seid im schönen Juni, dem Monat mit dem längsten Tag und der kürzesten Nacht. Worauf ich zum Auftakt in dieser Sendung eingehen möchte, ist der Bösewicht CO2. Klimaskeptiker sagen, dass der Anteil an CO2 in der Atmosphäre viel zu gering ist, um derart katastrophale Auswirkungen zu haben, wie sie prognostiziert werden. In unserer Erdatmosphäre hat CO2, also Kohlenstoffdioxid, nur einen verschwindend kleinen Anteil von rund 0,038 Volumenprozent. Und so wenig CO2 soll bewirken, dass wir Menschen in unserer Existenz bedroht sind? Es geht um den Bösewicht CO2 und was es mit ihm auf sich hat. Ist er wirklich mit seinen nur 0,038 Volumenprozent Anteil schuld an allem? Ich werde jetzt aus quarks.de vorlesen, da habe ich Folgendes gefunden. Es geht um die Struktur von Molekülen in unserer Atmosphäre. Stickstoff und Sauerstoff sind die Hauptbestandteile unserer Atmosphäre. Sie interagieren in höheren Schichten mit Sonnenstrahlung und führen beispielsweise zu den bekannten Polarlichtern. Mit Wärmestrahlung aus Richtung der Erdoberfläche reagieren sie aber nicht. Stickstoff und Sauerstoff sind keine Treibhausgase. Nur drei oder mehr atomige Moleküle, wie CO2 oder Methan, haben das Potenzial, den Planeten zu erwärmen. Für den Treibhauseffekt spielt der Großteil der Atmosphärengase daher keine Rolle. Den größten Effekt auf unsere stabile Temperatur hat der Wasserdampf, Wolken, der zwischen 0 und 4 Volumenprozent ausmacht. An den Polen etwas weniger, in den Tropen mehr. Wasserdampf trägt vor allem zum natürlichen Treibhauseffekt bei. Das Problem: Der Anteil von Wasserdampf in der Atmosphäre hängt von der Temperatur ab. Mehr CO2 führt zu steigenden Temperaturen, das führt zu mehr Wasserdampf und verstärkt den Treibhauseffekt, eine Rückkoppelung, die große Auswirkungen haben kann. Aus diesem Grund führen höhere Konzentrationen der Treibhausgase, auch wenn sie nur wenige Volumenprozente der Atmosphäre ausmachen, zu sich selbst verstärkenden Effekten, sogenannten Feedback Loops. Daraus berechnen die Forscher eine um bis zu 4,5 Grad höhere Durchschnittstemperatur, wenn sich das CO2 in der Atmosphäre verdoppelt, auch wenn das nur weitere 0,038 Volumenprozent wären. Die Konzentration der Gase allein sagt nichts aus, denn einige wenige Moleküle an CO2 können eine große Wirkung haben, viele Stickstoffmoleküle dagegen für die globale Temperatur bedeutungslos bleiben. Ende Zitat aus quarks.de. Es gibt auch ein durchaus interessantes Buch über Kohlenstoffdioxid vom französischen Physiker François Gervais. Das Buch heißt Merci au CO2, also Danke ans CO2. Das ist vor ein paar Monaten erschienen, leider derzeit nur auf Französisch. François Gervais schreibt, ich lese mal aus der Buchbeschreibung vor, dass CO2 ein lebensnotwendiges Gas ist, viele Vorzüge hat, insbesondere im Hinblick auf die Ernährung der Menschheit. Gervais liefert auch ein paar einfache Konzepte und Zahlen, sodass jeder seine eigenen Gedanken zu diesem Thema entwickeln kann. Ende Zitat, Buchbeschreibung, Merci au CO2. Und darum geht es ja, dass jeder sich frei und unbeeinflusst mit der Menge an Informationen, ja, einander auch widersprechenden Informationen, auseinandersetzen kann und seine eigenen Gedanken zu diesem Thema entwickeln kann. Abgesehen vom Streit um die Rolle von CO2 möchte ich aber wieder betonen, was ich schon mehrfach und immer wieder gesagt habe, dass nämlich die schreckliche und grausame Ausbeutung von Mensch und Natur inklusive Ressourcenverbrauch, inklusive Ressourcenkriege in meinen Augen die wahre Katastrophe darstellt. Der aus Australien stammende Wissenschaftler Corey Bradshaw hat mit anderen internationalen Wissenschaftlern zusammen zu Beginn dieses Jahres einen Bericht veröffentlicht, in dem er die Ignoranz kritisiert, was die Gefahren für unsere Zukunft betrifft, für die Zukunft des Planeten und die Zukunft der Menschen. Titel seiner Arbeit: Unterschätzung der Herausforderungen zur Vermeidung einer grässlichen Zukunft. Als Einleitung schreiben Bradshaw et al. Wie folgt, ich lese vor: Wir berichten über drei wichtige und konfrontierende Umweltprobleme, die bisher wenig Beachtung gefunden haben und dringende Maßnahmen erfordern. Erstens überprüfen wir die Beweise dafür, dass die zukünftigen Umweltbedingungen weitaus gefährlicher sein werden als derzeit angenommen. Das Ausmaß der Bedrohungen für die Biosphäre und alle ihre Lebensformen, einschließlich des Menschen, ist in der Tat so groß, dass es selbst für gut informierte Experten schwer zu fassen ist. Zweitens fragen wir uns, welches politische oder wirtschaftliche System darauf vorbereitet ist, mit den vorhergesagten Katastrophen umzugehen oder auch nur in der Lage ist, zu handeln. Und drittens erlegt diese katastrophale Situation den Wissenschaftlern eine außerordentliche Verantwortung auf, sich gegenüber der Regierung, der Wirtschaft und der Öffentlichkeit offen und präzise zu äußern. Wir weisen besonders darauf hin, dass die enormen Herausforderungen für die Schaffung einer nachhaltigen Zukunft nicht ausreichend gewürdigt werden. Die Wissenschaft, die diesen Problemen zugrunde liegt, ist stark, aber das Bewusstsein ist schwach. Ohne das volle Ausmaß der Probleme und die enormen Anforderungen an die Lösungen zu erkennen und zu verbreiten, wird die Gesellschaft selbst bescheidene Nachhaltigkeitsziele nicht erreichen. Ende Zitat aus dem Bradshaw Report über die Ignoranz, mit der Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit die Bedrohungen für Planet und Menschheit sehen. Robert Hunziker ist Umweltjournalist und hat in der Zeitung Counterpunch über eben diesen Bradshaw-Bericht geschrieben. Ich darf in Roberts Namen diesen Artikel hier für euch, fürs Campus und City Radio, wiedergeben. Ich lese aus Robert Hunzikers Artikel vor: Die Bedrohung des komplexen Lebens. Überall auf der Welt melden sich Wissenschaftler zu Wort wie nie zuvor. Sie sprechen von einer Notsituation der Gesundheit des Planeten, von der Bedrohung komplexer Lebensformen und der Bedrohung des menschlichen Lebens. Das ist beängstigend. Die Grünen ziehen es derweil vor, sich auf einen Mittelweg zu beschränken. Macht den Leuten keine Angst, zu viel Schwarzmalerei geht nach hinten los, das schreckt die Leute ab, das ist kontraproduktiv. Aber die Notfälle häufen sich schon seit langer Zeit. Also ist es irgendwie schwer, sie nicht wahrhaben zu wollen, sie zu ignorieren. Das Haus brennt schon seit einiger Zeit, aber die Feuerwehr taucht nicht auf. Die aktuelle Grundlagenstudie von Corey Bradshaw diskutiert dieses alles entscheidende Thema der ausbleibenden Unterstützung der komplexen Lebensformen. Die Menschheit verursacht einen rapiden Verlust der Biodiversität und damit der Fähigkeit der Erde, komplexes Leben zu erhalten. Demnach ist die Fähigkeit der Erde, komplexes Leben zu unterstützen, offiziell gefährdet. Das ist es, was die Wissenschaftler im Sinne des Titels des Berichts von Corey Bradshaw andeuten: Understanding the challenges of avoiding a ghastly future. Wie wir lernen müssen, die Herausforderungen zur Vermeidung einer grässlichen Zukunft zu verstehen. In der Tat identifiziert der Artikel von Corey Bradshaw eine Leben- oder Todchronologie oder Summierung aller Notfälle, die bereits im Gange sind. Das ist real. Darüber hinaus wird das Risiko dieser grässlichen Zukunft nicht auf die leichte Schulter genommen. Vielmehr schreiben in dem intensiv recherchierten Artikel hochrangige, renommierte Wissenschaftler einen der bedeutendsten Artikel des 21. Jahrhunderts, in dem sie kühn die Risiken eines ungewöhnlichen Weges in eine grässliche Zukunft beschreiben und damit die Frage aufwerfen, wie eine grässliche Zukunft wirklich aussieht, nämlich so. Die Beschreibung dieser grässlichen Zukunft ist ein Planet, der keucht, hustet und nach Luft schnappt, der nur mehr verseuchtes Wasser hat, während die Artenvielfalt bis zum Nichts verschwindet, zusammen mit übermäßigen Niveaus von atmosphärischem CO2, was zu viel Hitze mit sich bringt, um komplexes Leben zu ermöglichen. Eine grässliche Zukunft steht uns bevor. Und auf dem Weg dorthin hat sich der unwiederbringliche Verlust von komplexen Lebensformen wie wilden Säugetieren, Vögeln, Reptilien und Amphibien auf 5% der Gesamtbiomasse des Planeten reduziert. Nur 5% sind Wildtiere. Die restlichen 95% sind erstens Nutztiere und zweitens Menschen. Wie lange kann so eine kuschelige Beziehung anhalten? Vielleicht für Jahrzehnte, aber wahrscheinlich nicht für Jahrhunderte. Aber auch hier weiß niemand mit Sicherheit, wie lange das dauern wird. Und in der Zwischenzeit residiert die menschliche Version von komplexem Leben in komfortablen, künstlichen Lebensstilen, die von Zement, Stahl, Glas, Holz und Plastik eingerahmt und von schädlichen Düngemitteln, giftigen Insektiziden und tonnenweise ungeprüften Chemikalien umgeben sind. Es gibt mehr als 80.000 Chemikalien, die für den Gebrauch in den USA registriert sind, von denen die meisten nicht auf Sicherheit oder Toxizität für den Menschen untersucht wurden. Als Folge davon, wie künstliche Lebensstile die Wahrnehmung der Menschen beeinflussen, ist es keine Überraschung, dass Disneyland, zumindest bis zum Pandemie-Lockdown, ein Riesenerfolg ist mit seiner makellosen Künstlichkeit. Aber während das Disneyland-Image floriert, befindet sich die Artenvielfalt auf einem glatten Abhang und hält sich gerade noch mit den erwähnten 5% der gesamten Biomasse über Wasser. Sobald diese letzten 5% den Bach runtergehen, und man kann erwarten, dass das passiert, wird menschliches Leben alles sein, was zusammen mit Kuhherden, Schweineställen und Hühnerställen übrig bleibt. Es ist erschreckend, wenn man sich die Tatsache vor Augen führt und sie eben nicht ignoriert, dass 2/3 der wildlebenden Wirbeltierarten innerhalb von nur 50 Jahren vom Angesicht des Planeten verschwunden sind. Das ist ein Aussterbegeschwindigkeitsrekord auf Weltniveau. Bei diesem Tempo wird das berüchtigte Anthropozän das düsterste Jahrhundert einläuten, vor allem in Anbetracht der erschreckenden Tatsache, dass die globalen Feuchtgebiete auf 15% ihrer ursprünglichen Zusammensetzung reduziert worden sind. Allein diese Tatsache, wie sie im Bradshaw-Bericht hervorgehoben wird, beschreibt ein riesiges Loch im Lebensnerv des Planeten. Feuchtgebiete sind die Nieren für die Landschaft der Welt. Die Wasser reinigen, Überschwemmungen abmildern, unterirdische Grundwasserleiter auffüllen und Lebensraum für die Artenvielfalt bieten. Welches Naturgebiet tut das sonst noch für uns, für den Planeten? Wenn Feuchtgebiete erst einmal weg sind, gibt es keine Hoffnung mehr für komplexe Lebenserhaltungssysteme. Frage: Wie werden natürliche Aquifere wieder aufgefüllt? Zur Erklärung: Aquifere sind die wichtigste Wasserversorgung der Welt. Aquifere sind Gesteinsformen, die das Durchleiten von Wasser ermöglichen, im Gegensatz zu wasserblockierenden Bodenformen. Laut der NASA gelten 13 der 37 größten Aquifere der Erde als überlastet, weil fast kein neues Wasser nachfließt, um den Verbrauch auszugleichen. Keine Feuchtgebiete, kein Nachschub. In der Zwischenzeit sterben die Ökosysteme auf der ganzen Welt wie die Fliegen. Seetangwälder sind um mehr als 40% geschrumpft, Korallenriffe um mehr als 50% und 40% aller Pflanzen sind gefährdet, ebenso wie massive Insektenverluste von 70 bis sogar 90% in einigen Regionen, die sich der völligen Vernichtung nähern. Es ist durchaus möglich, dass der Planet noch nie eine solche Verlustrate erlebt hat. Leider bringt der Verlust der Artenvielfalt eine Fülle von Gefahren. Erstens verringerte Kohlenstoffbindung, zweitens verringerte Bestäubung durch die Ausrottung von Insekten, drittens degradierte Böden, vor allem in Afrika, viertens verdorbene Luft, schlechtes Wasser, vor allem in Indien, fünftens starke Überschwemmungen, vor allem im mittleren Westen Amerikas, sechstens kolossale Waldbrände in Sibirien, Kalifornien, im Amazonasgebiet, in Australien und siebtens gefährdete Gesundheit, grassierende Viren und hunderte Millionen von Menschen mit mindestens einer chronischen Krankheit, die wahrscheinlich zum Teil durch Umweltzerstörung und zu viel Toxizität verursacht wird. Abgesehen von einer universellen Anstrengung, die Unterstützungssysteme der Erde für komplexes Leben wiederherzustellen, zum Beispiel durch die Wiederbelebung von Feuchtgebieten, ist es schwierig, sich eine Zukunft ohne Schutzanzüge vorzustellen. Neben dem kontinuierlichen Verlust der natürlichen Ressourcen bringt ein überbevölkerter Planet auch eine Begrenzung der regenerierbaren Ressourcen mit sich. Dementsprechend sagen einige Schätzungen, dass derzeit bereits 700 bis 800 Millionen Menschen hungern und 1 bis 2 Milliarden unterernährt und nicht voll überlebensfähig sind. Eine der aufschlussreichsten Statistiken innerhalb des Bradshaw-Berichts besagt Folgendes: Gleichzeitig mit dem Bevölkerungswachstum ist der Verbrauch der Menschheit in Relation zur Regenerationskapazität der Erde von ungefähr 73% im Jahr 1960 auf 170% im Jahr 2016 gestiegen. Also verbraucht die Menschheit mehr als eine Erde. Wie lange hält das an, vor allem wenn man bedenkt, dass die Regenerationsfähigkeit schon in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts gekippt ist? Dieser ökologische Overshoot ist ein Kernstück des Verlusts an Biodiversität. Der massive ökologische Overshoot wird größtenteils durch den zunehmenden Gebrauch von fossilen Brennstoffen ermöglicht. Diese bequemen Brennstoffe haben es uns ermöglicht, die menschliche Nachfrage von der biologischen Regeneration zu entkoppeln. 85% der kommerziellen Energie, 65% der Fasern und die meisten Kunststoffe werden heute aus fossilen Brennstoffen hergestellt. Auch die Nahrungsmittelproduktion hängt vom Einsatz fossiler Brennstoffe ab, wobei jede Einheit der produzierten Nahrungsenergie ein Vielfaches an fossiler Energie erfordert. Da der Verlust der biologischen Vielfalt immer tiefer in den Lebensnerv des Planeten eindringt, wird er zu einem eiternden Problem, das kein Ende kennt. Dennoch steht das Stoppen des Verlusts der biologischen Vielfalt nicht annähernd an der Spitze der Prioritäten irgendeines Landes, weit hinter anderen Anliegen wie Beschäftigung, Gesundheitswesen, Wirtschaftswachstum oder Währungsstabilität. Es ist daher keine Überraschung, dass keines der Biodiversitätsziele für 2020, die auf der Konferenz der Biological Diversity 2010 festgelegt wurden, erreicht wurde. Das ist keine Überraschung. Was die Sache noch viel, viel schlimmer macht, Die meisten der naturbezogenen Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen sind ebenfalls auf dem Weg zum Scheitern. Auch das ist keine Überraschung. Sogar das Weltwirtschaftsforum, das der gefährlichen Greenwashing-Propaganda verfallen ist, erkennt nun den Verlust der Biodiversität als eine der größten Bedrohungen für die Weltwirtschaft. Wiederum, das ist keine Überraschung. Also, wo, wann und wie sollen Lösungen gefunden werden? Wie schon erwähnt, gibt es keinen Mangel an Ideen, aber niemand macht sich an die Arbeit, weil die Lösungen zu überwältigend, zu teuer, zu kompliziert sind. Stattdessen gibt es Pläne, Menschen auf den Mars zu schicken. In der Zwischenzeit ist das unaufhaltsame Fiasko der globalen Erwärmung Gegenstand einer absurden Formel von freiwilligen Verpflichtungen der Nationen der Welt, um den CO2-Bösewicht einzudämmen, die sich alle als albtraumhaft unzureichend erwiesen haben. Die vom Menschen verursachten Treibhausgase erreichen weiterhin Jahr für Jahr Rekordwerte. Das ist die Antithese zum Erfolg. Im Bradshaw-Bericht heißt es, ohne solche Verpflichtungen wird der prognostizierte Anstieg der Erdtemperatur katastrophal für die Artenvielfalt sein. Es ist kaum vorstellbar, was passiert, wenn der Verlust der Artenvielfalt über das hinausgeht, was bereits geschehen ist. Zwei Drittel der wildlebenden Wirbeltiere sind in nur 40 bis 50 Jahren verschwunden und nicht zu vergessen die wirbellosen Tiere, Insekten, die für die Bestäubung verantwortlich sind. Was ist also zu tun? Vielleicht auf neue Notstandserklärungen verzichten oder auf Sanierungspläne, die nirgendwo hinführen und einen Strom gebrochener Versprechen und falscher Hoffnungen hinterlassen, besonders nach so vielen Jahren gebrochener Versprechen und Protokolle und Treffen und Organisationen, die nirgendwo hinführen. Aber in der Zwischenzeit predigen sie die Verantwortung für den Planeten. Das Ausmaß der Bedrohungen für die Biosphäre und all ihre Lebensformen einschließlich der Menschheit ist in der Tat so groß, dass es selbst für gut informierte Experten nur schwer zu begreifen ist. Das war der Artikel von Robert Hunziker im Magazin Counterpunch, den ich hier für euch veröffentlichen durfte. Und jetzt möchte ich noch aus dem Bradshaw-Bericht vorlesen, über den Robert geschrieben hat. Dort schreiben die Wissenschaftler wie folgt, ich lese vor: Während es weder unsere Absicht noch unsere Kapazität ist, in dieser kurzen Perspektive in die Komplexität und die Details möglicher Lösungen für das menschliche Dilemma einzutauchen, gibt es keinen Mangel an evidenzbasierter Literatur, die Wege vorschlägt, das menschliche Verhalten zum Wohle allen existierenden Lebens zu ändern. Die verbleibenden Fragen drehen sich weniger darum, was zu tun ist, sondern mehr um das Wie. Der Ernst der Lage erfordert grundlegende Veränderungen des globalen Kapitalismus, der Bildung und der Gleichberechtigung, die unter anderem die Abschaffung des ewigen Wirtschaftswachstums fordert, eine angemessene Preisgestaltung für externe Effekte, einen kompletten Ausstieg aus der Nutzung fossiler Brennstoffe, eine strenge Regulierung der Märkte und des Eigentumserwerbs, die Eindämmung des Lobbyismus der Unternehmen und die Stärkung der Rolle der Frau. Diese Entscheidungen werden zwangsläufig schwierige Gespräche über das Bevölkerungswachstum und die Notwendigkeit eines sinkenden, aber gerechteren Lebensstandards mit sich bringen. Wir haben die Vorhersagen einer grässlichen Zukunft mit Massenaussterben, sinkender Gesundheit, klimatischen Umwälzungen, einschließlich drohender massiver Migrationen, Ressourcenkonflikte in diesem Jahrhundert zusammengefasst. Unser Ziel ist es jedoch nicht, eine fatalistische Perspektive zu präsentieren. Denn es gibt Beispiele für erfolgreiche Interventionen, die Aussterben verhindern, Ökosysteme wiederherstellen und nachhaltigeres Wirtschaften auf lokaler und regionaler Ebene fördern. Stattdessen behaupten wir, dass nur eine realistische Einschätzung der kolossalen Herausforderungen vor denen die internationale Gemeinschaft steht, es ihr ermöglichen könnte, eine weniger zerstörte Zukunft zu gestalten. Zwar gibt es in jüngster Zeit vermehrte Aufrufe an die wissenschaftliche Gemeinschaft, ihre Warnungen an die Menschheit lauter auszusprechen. Doch waren diese nicht ausreichend vorhersehbar, um dem Ausmaß der Krise gerecht zu werden. Angesichts der Existenz einer menschlichen Optimismusbefangenheit, die manche dazu veranlasst, die Schwere einer Krise zu unterschätzen und die Warnungen von Experten zu ignorieren, muss eine gute Kommunikationsstrategie idealerweise diese Befangenheit unterlaufen, ohne unverhältnismäßige Gefühle von Angst und Verzweiflung hervorzurufen. Es obliegt daher den Experten in jeder Disziplin, die sich mit der Zukunft der Biosphäre und dem menschlichen Wohlergehen befasst, Zurückhaltung zu vermeiden, die überwältigenden Herausforderungen nicht zu beschönigen und es genau so zu sagen, wie es ist. Alles andere ist im besten Falle irreführend, im schlimmsten Falle fahrlässig und potenziell tödlich für die Menschheit. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen schönen Sommer, der jetzt endlich kommen darf. Ich bedanke mich hier jetzt nochmal bei Robert Hunziker für die Erlaubnis, seinen Artikel hier für euch zu veröffentlichen. Ich poste noch den Originalartikel von Robert und auch den Link zum Originalbericht von Corey Bradshaw et al. Und jetzt möchte ich abschließend Christoph Walz zitieren. Er hat in einem Interview mit dem Magazin GQ im Frühling gesagt, ich zitiere: "Ich male mir aus, dass sich möglicherweise der Gedanke durchsetzt, dass der Einzelne für sich nichts ausrichten kann und das Gedeihen der Situation von uns allen abhängt. Wir bringen es unseren Kindern bei und jeder hat es von seinen Eltern gehört. Tu nicht dem anderen, was du nicht willst, dass er dir tut." Der Gedanke hat sich total aufgelöst, obwohl er überhaupt nicht schwer zu begreifen ist. Wenn ich mir die Lemminge anschaue, wie sie auf die Klippe zurennen und das für eine Heldentat halten, also da hoffe ich, dass denen irgendwann mal ein Licht aufgeht. Ende Zitat Christoph Walz aus dem Magazin GQ.
Thanks for listening to Last Exit with Valerie Springer on Campus and City Radio 94.4.